ein Gebet eines Menschen, der sein Leben gänzlich Gott übergeben hat. Und er bittet Gott, dass er soll doch ihn einziehen, in das Herz hinein, durch das Blut gänzlich reinmachen. Es bedeutet sehr, sehr viel, ganz, ganz rein. Und aber fühlen es mit voller Kraft und Geist, wie das teure Wort verheißt. Möge auch es uns und jedem Einzelnen sein Wunsch sein, das Herz nicht mit anderen Dingen voll sein möge, aber mit Feuer, Kraft und Geist. Das ist das, was wir eigentlich brauchen, als ein Kind Gottes zu überleben. Ich meine, im geistlichen Sinn zu überleben. Feuer, das heißt das Feuer des Geistes, Kraft zum Überwinden. Und wenn es auch manchmal fast nicht geht, aber doch Kraft zu haben zum Überwinden. Das wünsche ich mir von Herzen uns allen, die wir hier sind. Für das Wort für heute Morgen möchten wir ein Bibelwort lesen aus 2. Könige. 2. Könige, Kapitel 20. Und wir lesen die Verse 1 bis 11. 2. Könige 20, 1 bis 11. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht leben bleiben. Er aber wandte sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor dir treu und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und getan habe, was recht ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als Jesaja noch nicht halb zur Stadt hinausgegangen war, kam das Wort des Herrn zu ihm und sagte: Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Sieh, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und ich will dir 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten und diese Stadt beschirmen, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sagte: Bringt ein Pflaster von Feigen her. Als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür, da wurde er gesund. Hiskia aber sagte zu Jesaja: Was ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sagte: Dieses Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er geredet hat. Soll der Schatten 10 Stufen vorwärts gehen oder 10 Stufen zurückgehen? Hiskia sagte: Es ist leicht, dass der Schatten 10 Stufen vorwärts hinunterneigt. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Stufen rückwärts geht. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, und der Schatten an der Sonnenuhr des Ahas ging 10 Stufen rückwärts, die er vorwärts gegangen war. Nun, wir haben gelesen, der König Hiskia, der eigentlich ein treuer König gewesen ist in Israel, im Volk Israel, und er wurde todkrank. Es war eine kranke Krankheit, nicht zum Leben, die eigentlich nicht gesund, nicht so weit gewesen ist, um gesund zu werden, aber er muss sterben, diese Krankheit. Und es heißt, der Prophet Jesaja kommt zu ihm und sagt zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Du wirst nicht länger leben bleiben. Und wir wissen, dass Hiskia, er betet zu Gott. Es heißt, er wandte sich zur Wand. Er will jetzt gar nicht niemand sehen. Er wandte sich zur Wand vom Propheten Jesaja. Und er weint sehr und betet und sagt, Herr, denke doch daran, wie ich vor dir gelebt habe, wie mein Herz ungeteilt gewesen ist, wie ich rechtschaffen und treu vor dir gelebt habe. Und jetzt muss ich sterben. Es tat ihm weh, dass er jetzt gehen muss. Und es heißt, dass als Jesaja dann noch nicht ganz von der Stadt hinaus war, kommt das Wort des Herrn zu ihm und er sagt zu ihm, geh zurück. Und sage Hiskia, ich habe dein Gebet und dein Weinen gehört und angesehen. Und ich will dir noch 15 Jahre Leben dazufügen. Du wirst gesund werden. Eine Wendung in seinem Leben. Und es heißt dann, bringen sie ein Blatt von Feigen und legen auf ein Geschwür drauf und er ist gesund geworden. Welche Krankheit ist ja nicht beschrieben, aber es heißt, ein Geschwür hatte er. Und sagt sogar Jesaja zu ihm, du wirst am dritten Tag in das Haus Herrn gehen können. Also nach 3 Tagen kannst du in den Tempel gehen, in das Haus Herrn gehen. Und Hiskia, er freut sich ja sicherlich, aber er will noch eine Bestätigung, ein Zeichen, dass es wirklich sein wird, dass ich nach dem dritten Tage in das Haus Herrn gehen kann, dass ich nicht mehr sterben würde und will ein Zeichen. Und Gott tut ein Zeichen. Das bewunderte mich sehr, wie Gott doch eingegangen ist auf seine Bitte. Und er sagt, er hat 2 Vorschläge. Willst du, dass der Schatten an der Sonnenuhr, die er schon vorwärts gegangen ist, noch weitergehen soll auf einmal oder zurückgehen? Aber Hiskia sagt, es ist leicht, dass der Schatten vorwärts geht, aber zurück ist ja gar nicht einfach, ungläubig, ja? Da muss doch durch die Sonne sich verschieben und der Schatten wieder zurückgehen. Aber der Herr tut das Wunder. Der Herr geht auf das ein, weil eigentlich Hiskia ein ungeteiltes und treues Herz hatte. Und er darf eigentlich das Wunder auch noch sehen, zu dem Wunder, dass er noch gesund worden ist, dass er nach 3 Tagen in den Tempel gehen darf, das zweite, und dass er eigentlich noch 15 Jahre Leben dazu bekommen hatte, ist nicht jedem vergönnt, sowas. Aber Hiskia hatte eigentlich ein Leben, ein rechtschaffenes Leben geführt. Und doch sagt der Herr zu ihm, bestelle dein Haus. Und das soll auch der Gedanke von heute Morgen sein. Ordne dein Haus. Ich glaube, vor etlichen Jahren eine Botschaft gehört. Ich glaube, sie heißt geordnetes Leben. Ich weiß nicht mehr, um was das ging. Ich kann mir nur vorstellen. Und als ich mich beschäftigte, dachte ich, ja, es gibt vermutlich, hat jemand schon gesprochen, das Wort. Aber ich hoffe zu Gott, dass wir nicht das Gleiche reden, weil ich weiß nicht mehr, um was es ging. Und der Gedanke sollte heute sein, ordne dein Haus oder dein geordnetes Haus. Nun bekommt Hiskia die Botschaft, bestelle dein Haus. Mit anderen Worten kann das Botschaft heißen, mach dich fertig, bereite dich vor auf eine Begegnung mit Gott. Mach dich fertig für die Ewigkeit. Prüfe dein Herz. Du wirst gehen müssen. Er sagt, du wirst sterben. Und wenn so eine Botschaft einen Menschen trifft, wie Hiskia, wird oder einer von uns, wird uns vielleicht auch manchmal so gehen, wie Hiskia gewesen ist. Hiskia weinte jetzt nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Er wollte einfach noch ein wenig da sein. Später lesen wir auch in Propheten Jesaja ist das beschrieben, wie er betet zu Gott und freut sich, dass Gott ihm noch dazu gesetzt hatte. Aber solch ein Wort, oder wenn wir das einfach so lesen zu Hause, der Prophet kam zu ihm und sagte, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Soll doch jeden einzelnen Menschen zum Nachdenken bringen, zum Nachsinnen, vielleicht ihn zu einer Stille führen, vielleicht zu einer Stunde, da wir uns irgendwo abschließen, da wir uns keine stören wird. Ich denke jetzt an den Bruder Felix Ziert, der vor knapp zwei Jahren verstorben ist. Und er erzählte dann so, also ich habe ihn sehr lieb gehabt, er war ein Jahr älter als ich, erzählte so, als er am 15. Geburtstag beim Arzt gewesen ist, weil er Beschwerden hatte, sagt der Arzt zu dem so, Herr Ziert, Sie haben einen schlimmen Magenkrebs, Sie werden sterben. Eine Botschaft, eine nicht anders als sie jetzt Hiskia bekommen hatte. Dieser arme Bruder ist an dem Geburtstag, am 18. August, bekommt er eine Nachricht. Sie werden sterben. Und für ihn, hat er erzählt, war das nichts anderes als ordne dein Leben. Das Einzige, was Gott jetzt von Hiskia erwartete, dass er sein Haus bestellen soll. Nun, er war ein König und ein Fürst in einem Volk und er hatte wirklich etwas zu regeln, bevor er geht. Es ist nicht gesagt, wie lange er noch Zeit hat, bis er gehen soll. Aber eins ist klar gewesen, er soll sein Haus bestellen. Vielleicht musste er regeln, wer König an seiner Stadt sein wird, wer diesen Thron besitzen wird. Vielleicht musste er noch einige andere Dinge tun. Vielleicht gab ihm Gott noch eine Zeit, eine Möglichkeit, doch in sich zu gehen. Aber eins ist gewesen klar, es heißt, er ist todkrank. Und er muss gehen. Und Gott sagte ihm nicht, du hast noch 10 Tage, du hast ein Jahr, sagte ihm nicht. So wie Gott uns das auch nicht sagt. Keiner von uns weiß das. Leben wir heute, leben wir morgen nicht? Oder ein Jahr, oder noch viele Jahre? Wissen wir doch nichts. Es ist alles in der Hand Gottes, es ist alles in seiner Hand. Und in dem Tag, wenn er sagt, du sollst gehen, sollte mein Haus oder mein Leben geordnet sein. Es sollte in Ordnung sein. Das Problem ist eigentlich, dass wir nicht wissen, was das ist. Ja? Wir können nicht sagen, naja, jetzt, ich bin 57, ich denke, es könnte noch 20 Jahre gehen und dann ordne ich mein Leben. Es kann 20 Jahre zu spät werden. Und so bekommt Hiskia diese Botschaft. Und ich denke, es ist eine Gnade für ihn auch gewesen, weil er so gelebt vor Gott hat, dass Gott ihm noch gesagt hat, schau mal, ich gebe dir noch eine kleine Zeit. Mach doch, was noch zu tun ist. Überprüfe, schau doch, was noch ist vor mir, zwischen mir und dir vielleicht. Und dann musst du gehen. Ich gebe dir eine Zeit. Es ist eine Gnade, solche eine Botschaft zu bekommen von Gott. Es soll eigentlich nicht eine Schreckensbotschaft sein, aber eine Gnade sein, dass ich weiß, wann ich gehen soll. Vorausgesetzt, wenn mein Leben nicht geordnet ist. Ich dachte mir, warum sagt Gott zu ihm, bereite dich vor, weil er sagt so, Hiskia, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor dir treu und mit einem ungeteilten Herzen gelebt habe. Was war da noch zu tun? Was war noch zu ordnen? Was war noch zu machen? Hiskia sagt, denk doch Herr. Und wenn jemand so betet, dann muss er doch auch das stimmen. Es muss doch so gewesen sein, zu Gott zu beten, Herr, denke doch, wie ich vor dir gelebt, mit ungeteiltem Herzen. Es ist ein sehr großer und tiefer Begriff. Ungeteiltes Herz. Also mein Herz gehörte Gott und es teile jetzt nicht mit etwas anderes, was auf Erden. Es ist nicht gebunden von irgendetwas anderes, es gehört Gott, so wie wir das Lied gehört haben. Es war so passend, als ich das gesungen habe. Aber doch sagt Gott zu ihm, mache dich fertig. Es ist nichts anderes, dieses Wort. Und wisst ihr, Gott hat immer das Verlangen gehabt und will heute noch und wird noch haben, solange die Erde stehen wird, dass jeder Mensch sein Leben ordnen soll, dass jeder Mensch ein bestelltes Haus hat oder ein geordnetes Haus oder Leben hat, in dem Moment, wenn er gehen soll. Es wollte Gott schon immer und er hat sich immer Mühe gegeben und immer sich bemüht, doch den jeden einzelnen Menschen auf der Erde so weit zu bringen, dass er sein Leben ordnen soll. Ich habe vor Jahren gelesen, ich denke, ihr kennt es auch, eine Geschichte von einem Geschäftsmann, der einen Betrieb hatte, ein reicher Mensch, und dann hatte er einen Traum. Ich glaube, ich habe das schon erzählt uns. Einen Traum, und in dem Traum, als er aufwachte, wurde ihm so bewusst, er darf nur 7 Tage noch leben. Es war so, er hat es so erkannt, dass er Gott ihm das gezeigt hatte, und diese 7 Tage, wisst ihr, in diesem Morgen, als er aufwachte, wurde ihm bewusst, dass sein Leben nicht in Ordnung war, dass sein Leben nicht geordnet war. Ihm wurde sein Gewissen, sagte ihm, viele seine Fehler, viele sein Nicht-Nachkommen, wie er in der Firma gearbeitet hat, wie in der Familie es zuging. Und auch besonders zeigte ihm, wie weit entfernt er von Gott war. Obwohl er hat sich anders vorgestellt. Aber in diesem Moment wurde ihm bewusst, dass er von Gott weit entfernt ist und nicht bereit ist zu gehen. Und diese 7 Tage nutzte er, um sein Leben in Ordnung zu bringen, sein Leben zu ordnen, dass es in Ordnung wäre vor Gott. Und nach 7 Tagen geht er in Frieden. Er geht in Frieden nach 7 Tagen, aber es war das Gewissen, welches ihm zeigte, weil er wollte. Er wollte alles in Ordnung bringen. Er wollte vor Gott erscheinen, so wie der Herr ihn haben will. Und so leben viele Menschen dahin. Es gibt verschiedene Kategorien von Menschen. Es gibt Menschen, die leben und ihr ganzes Leben lang bemühen sie sich, leben so wie Hiskia gelebt hatte. Und sie geben sich Mühe und führen ein Leben, ungeteiltes Leben. Das sind die Kinder Gottes, die sich bewusst sind, dass sie bereit sein sollen, geordnet sein sollen in dem Moment, wenn der Herr mich abruft und wenn das auch jetzt in diesem Augenblick ist. Das sind die wahren, treue Kinder Gottes, die glauben, dass ein Gott ist, eine Ewigkeit ist, eine Seligkeit, eine himmlische Seligkeit und eine Hölle gibt. Wirklich, dann tun die Menschen das alles abstreiten. Es gibt nichts scheinbar. Aber es wird der Tag kommen, wenn sie sagen, ja, gibt es doch. Und es sind Kinder Gottes, die sich Mühe geben und leben, ein rechtschaffenes Leben und die auch beten können, Herr, denken daran, wie ich vor dir gelebt habe. Ich bin mit dir gegangen, mein Leben lang ist mit dir gewesen und ich habe mich bemüht. Und diese Botschaft dient dann diesen treuen Seelen als eine Erlösung. Ich darf gehen. Noch gibt es andere Menschen, die auch leben ihr Leben Jahr für Jahr. Und scheinbar dienen sie auch Gott. Aber die dienen Gott, so wie es ihnen passt. Es sind auch Menschen, die Gott dienen, die auch beten. Es sind auch Menschen, die vielleicht, wenn es ihnen passt, sie gehen zur Versammlung. Aber sie haben vielleicht ein ordentliches, ein moralisches Leben. Aber ihr Herz ist weit fern von Gott. Ihr Herz ist weit fern von Gott. Das Leben ist nicht geordnet. Das Leben ist nicht in Ordnung. Aber es scheint ihnen selbst, dass ihr Leben in Ordnung wäre. Das ist eigentlich das Schlimme. Sie sehen sich als ein treuer Mensch an und sehen das nicht, dass das Leben nicht geordnet ist. Es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung gebracht. Und so schleppen sie eigentlich diese Dinge mit sich ihr Leben lang, solange sie hier sind. Und sie rechnen gar nicht, dass sie einmal mit einem Gott treffen würden, der Augen hat wie Feuerflammen. Seine Augen sehen durch und sehen jedes Herz hinein. Das glauben sie nicht. Und in Matthäus, habe mir irgendwo eine Bibelstelle aufgeschrieben, Matthäus 15, lesen wir ein Wort, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Matthäus 15, ich will da nicht die ganze Begebenheit lesen, es geht um das, dass die Jünger aßen die Ähren mit ungewaschenen Händen und sie meinen, die Pharisäer, oh, jetzt haben wir was gesehen an den Jüngern. Und der Meister, wenn Jesus Gottes Sohn ist, er muss sich doch strafen. Aber Jesus geht gar nicht ein auf das, was sie reden und sagt so, er antwortete ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Sie sagen ja, es wird gesagt von den unseren Eltern, unseren Vätern, so gesagt. Aber Jesus, und das sind eigentlich Menschen, die Gott dienen. Es waren ja die schriftgelehrten Pharisäer, es war die geistliche Führung des Volkes Israel und sie sind ja überzeugt, sie dienen Gott. Sie sind die, eigentlich diejenigen, die vor Gott bestehen würden. Aber Jesus sagt, warum übertretet ihr das Gebot? Er sagt ihnen offen, ihr seid ja nicht in Ordnung. Ihr übertretet das Gebot, um anpassen die Überlieferung den Ältesten. Vers 5, aber ihr lehrt, wer zum Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zugekommen sollte. Ihr lehrt so. Es geht um das Opfer. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eurer Überlieferung willen. Es war so, dass sie statt ehren Vater und Mutter, ihnen etwas zu geben, sagen sie, ja, aber wir geben das in der Opferkasten. Das haben wir Gott geopfert. Das, was euch, das haben wir Gott geopfert. Und die Eltern haben ja nichts. Und er sagt, ihr tut so. Ihr übertretet das Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und dann sagt er noch, Vers 8, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Es ist der schlimmste Zustand, welcher vor Gott nicht wohlgefällig ist. Er sagt, ihr naht sich, dieses Volk, sagt er, ihr naht sich mit ihrem Mund, mit ihren Lippen, ihr bekennt mich, ihr redet von mir, aber ihr Herz ist fern von mir und vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren. Ein tiefes Wort. Vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren. Geschwister, alle, die dieses Evangelium anders lehren, anders bringen, die verführen Menschen, vergeblich dienen sie mir. Und so haben die Menschen gehabt, sie dienten Gott scheinbar, die Schriftgelehrten, aber ihr Leben war nicht geordnet. Es war nicht ein Leben, das welches von Ordnung von dem Herrn gewesen ist. Und so gibt es Menschen auch, die machen sich überhaupt keine Gedanken auf der Erde. Die machen sich keine Gedanken und es sieht so aus, sie meinen, sie werden immer leben. Sie machen sich keine Gedanken, dass sie mal gehen würden, weil sie nicht glauben. Sie glauben nicht, dass sie wissen, dass sie gehen würden, aber sie glauben nicht, dass sie einst mal vor Gott stehen müssen. Und sie gehen und ihr Leben und glauben nicht, dass sie eigentlich auch ihr Leben in Ordnung bringen sollten. Ich lese uns ein kurzes Wort aus dem Prediger. Und da sagt der Prediger eigentlich, was ein Mensch überhaupt ist. Prediger im letzten Kapitel, Kapitel 12. Ich lese uns nur kurz ein paar Ausschnitte. Prediger 12 aus Vers 5. Er sagt so: Denn der Mensch geht hin, wo er ewig bleibt. Die eine Tatsache eigentlich weiß jeder Mensch auf dieser Erde. Er kommt zur Welt, er lebt eine Anzahl der Jahre und dann geht er. Aber er kommt ja nie zurück. Es gibt auch eine Theorie bei den Menschen, dass sie irgendwann noch einmal kommen. Ich denke manchmal, in größerer Irrtum kann man nicht glauben, aber es wird auch geglaubt. Aber es wird gesagt, so, dass der Mensch geht hin, wo er ewig bleibt. Das heißt, ein Mensch erlebt, ist die Tatsache, aber er geht hin, ist die Tatsache und ist die Tatsache, dass er noch auch ewig noch bleiben wird irgendwo. Ewig. Nicht zum Zurückzukommen. Und im Vers 7 sagt er so, hier einmal redet er vom Mensch und dann sagt er, was der Mensch ist. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Eigentlich ist ein Mensch Erde oder Staub. Eigentlich ist der Mensch nichts. Ich denke manchmal, wie mancher Staub von sich etwas vorstellt und von sich etwas wähnt und denkt, er ist etwas, aber eigentlich ist der Mensch nichts. Und oft ist es so, dass dieser Staub, dieser Mensch, sich wehrt sich gegen Gott und glaubt nicht. Aber es heißt so, der Körper, er geht zur Erde, er wird wieder das, was er am Ursprung gewesen ist, wird nichts mehr bleiben doch. Aber der Geist, es heißt, der Herr hauchte das Leben. Der Geist, den der Herr gegeben hat, er geht wieder zurück. Aber wohin er geht, ist ein Unterschied, ob das Leben geordnet gewesen ist oder das Leben ungeordnet gewesen ist. Aber er geht zurück. Es heißt, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das Leben, es geht weiter, aber in der anderen Welt. Noch ein Wort. Welches bedeutet, was ein Leben zu ordnen ist. Ich lese uns aus 1. Mose 25. Mich wundert es manchmal, wie doch die alte Schriften, das Alte Testament doch zum Neuen passt. Wenn ich zu Hause vorbereite, mich wundert es, wie das eigentlich harmonisch zusammenpasst. Und jetzt aus 1. Mose 25 lese ich uns dann. Ich habe das mir falsch aufgeschrieben. Brauchen wir nicht. Es ist die Begebenheit als Esau kam und Hunger hatte. Es geht um das, wie muss ich mein Leben ordnen? Wie muss ich umgehen mit diesem großen Vorrecht, ein geordnetes Leben vor Gott zu haben? Wie muss ich umgehen oder wie hoch schätze ich, dass ich ein Kind Gottes sein darf oder werden kann? Wie hoch schätze ich das? Und ich will wissen, als der Esau gekommen ist, er hat großen Hunger und sein Bruder kocht etwas. Ein Gericht, von der einfachsten Gerichte. Aber Esau hat ein großes Vorrecht vor dem jüngeren Bruder. Er ist der Erstgeborene. Er ist der, wo der Segen vom Vater empfängt eigentlich. Es war damals sehr wichtig, wer der Erstgeborene ist, erstgeborene Sohn. Und Esau hat Hunger, aber Jakob weiß das, dass er im Nachteil steht nach dem Recht. Und als Esau bittet um das Gericht, er hat einfach Hunger, sagt Jakob ihm, verkaufe mir dein Vorrecht. Und Esau sagt so dann, irgendwie sagt es so, was soll mir die Erstgeburt? Ich muss doch sterben. Das sind seine Worte. Was soll mir die Erstgeburt? Ich muss doch sterben. Er will dann so sagen, ach, es kommt die Zeit doch. Vielleicht bekomme ich jetzt einen Segen, vielleicht, aber dann muss ich doch sterben, dann ist alles vorbei. Was soll mir das? Aber jetzt, in diesem Moment, habe ich Hunger und verkauft das. Er schätzt gar nicht hoch dieses Recht. Hatte nicht jeder, eine Familie und dann einer hat das Vorrecht. Er schätzte nicht. Und Geschwister, viele Menschen schätzen gar nicht, dass sie das Vorrecht, das Recht haben, ein Kind Gottes zu sein oder zu werden, und verkauft es um ein Linsengericht, um eine Kleinigkeit, um Dinge der Welt, die sie so gebunden haben, ihr Leben lang. Und sie, aber sie versäumen das nicht. Sie versäumen das alles. Sie versäumen das Erstgeburtsrecht, dass man wird neu geboren. Sie versäumen das. Sie brauchen das nicht. Und wir lesen, dass Esau später mit Tränen suchte. Es war weg. Es war weg. Er hatte einen Segen anderer bekommen vom Vater, aber es war weg, dieses Vorrecht. Und es ist eine große Gefahr für Menschen, die eigentlich das versäumen und nicht nehmen wollen, weil ihnen etwas anderes noch liegt, weil sie ihre Herzen hängen an Dingen, die so unwichtig sind, so vor Gott keinen Wert haben, aber sie versäumen das und ordnen ihr Leben nicht. So ging dieser Esau, so ging er weg dann. Mit einem ungeordneten Leben ging er weg und er hat alles versäumt. Aber ich habe schon gesagt, wie Gott doch müht sich, doch den Menschen zu zeigen, ordne dein Leben, mach doch das in Ordnung. Wieder lese ich uns als 5. Mose ein Wort. Als der Herr redete zu ihnen, ich hoffe, dass ich richtig aufgeschrieben habe, 5. Mose 31, sagt so, als Mose alt geworden ist und Josua als Nachfolger einsetzt und sagt er so, 5. Mose 31, Vers 12. Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, dass sie alle Worte dieses Gesetzes tun, damit ihre Kinder, die es nicht wissen, es auch hören und lernen. Was war das eigentlich? Was sagen die Worte? Sie sagen so, dass Gott sagt so zu ihnen, versammle doch alles Volk, alle Männer, Kinder, Frauen, sogar der Fremdling, der unter euch wohnt, und lehre sie und zeige ihnen doch, dass sie das hören und dass sie darauf achten, dass sie Gott doch fürchten. Was heißt Gott fürchten? Es ist keine Angst, aber es ist eine Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott, dass Gott mich sieht und sieht mein Herz an und sieht, dass es weit ungeordnet ist. Das ist Fürchten. Und er sagt, die solle alle lernen, die solle das alles mitbekommen. Es heißt, Gott will, dass doch jeder Mensch auf dieser Erde das hört und mitbekommt und mal gehört hatte, wenigstens einmal oder mindestens einmal, dass er doch Gott fürchten soll und lernen und darauf achten soll. Man kann viel hören und lernen, aber gib keine Acht. Und dann ist es weg. Bei uns, also ich nehme mich dazu schon, in diesem Alter, man liest etwas, nach einer Woche fragt man sich, ja, wie ist das gewesen? Es ist weg. Als ich jung gewesen war, war es anders, ja. Aber er sagt, achten, achten, wie man liest, achten und das behalten und sich vorbereiten, damit man doch anders werden kann. Er sagt noch durch Propheten, Amos redet noch Gott. Ein ernstes Wort. Und in dem Propheten Amos spricht Gott eigentlich ein schweres Gericht über das Volk Israel. Er musste es sprechen, er musste es sagen, weil die Zustände waren so, Gott sah, dass mein Volk, sie leben vor mir, aber es ist nicht in Ordnung, wie sie sind. Es beschäftigte Gott und er sagt so in Amos 4, Vers 12, darum will ich weiterhin so an dir handeln, Israel. Und weil ich so an dir handeln will, Israel, bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Merken wir ja, dass Gott sendet eine Strafe an das Volk. Und er sagt durch den Propheten Amos, was er immer schon getan hat, durch die Propheten, die Arme, die kamen und redeten, aber sie wurden nur vom Volk bestraft. Aber hier sagt Gott so, du sollst doch merken, warum ich an dir so handeln muss. Achte, warum ich so tue. Nur deswegen, dass du dich bereitest, dich darauf, deinem Gott zu begegnen. Nur deswegen, dass du dich vorbereiten kannst. Merken wir, dass Gott, das Volk Israel war in solch einem Zustand, dass eigentlich Gott konnte sich von ihnen abwenden und sie verwerfen. Und doch sagt er doch, darum handle ich an euch so. Nicht, dass er das Volk nicht liebt oder dass er es verwerfen und verlieren will, aber dass er will, dass sie anders werden sollten und dass sie doch sich bereiten davor, mir zu begegnen, Gott zu begegnen. Sie sollen sich bereiten. Und wiederum merken wir, es ist eine Zeit gegeben. Wenn Gott sagt dir, ich bereite dich davor, das heißt, er gibt dir eine Zeit, dass du das noch tun kannst. Er gibt auch dir und mir eine Zeit, dass sie das tun kann, dass sie mich bereiten. Was konnte Gott noch mehr sagen? Was konnte Gott noch mehr sagen und tun, dass das Volk endlich auf ihn hören würde und so bereiten sich? Oder was konnte Gott heute noch mehr tun, damit der Mensch sich bereiten möge, dass er begegnen kann, Gott begegnen kann? Wann werden wir Gott begegnen? Wissen wir nicht. Heute Morgen, nächste Woche oder Jahren? Oder können wir uns stellen die Frage, wann soll der Mensch sich bereiten? Wann? Warten, bis Gott spricht und sagt, so zum Volk Israel. Oder warten, bis Gott jemand einen Propheten sendet oder uns Klarheit schenkt oder den Menschen Klarheit schenkt. Versteht mich recht, ich rede nicht, dass wir alle nicht vorbereitet sind. Aber wann ist die Zeit zum Bereiten sich? Als ich zu Hause das so mir Gedanken machte, Geschwister, mir hat so ein Ernst gepackt. Also mir wurde so, ich ging ins Gebet und Gott bittet, er soll mir zeigen, wo bin ich nicht vorbereitet? Wo liegt an mir etwas, was ungut ist, unrecht ist, was Gott nicht wohlgefällig ist? Wo bin ich vielleicht ein Anstoß? Wo gefällt ich ihm nicht? Wo gefällt ich den Menschen nicht? Es soll nicht gehen, immer um den Menschen zu gefallen, aber Geschwister, um das Beispiel zu sein, um das zu sein, was man vorgibt, es ist nicht immer einfach. Als Paulus die Kolosser besuchte, die Geschwister in Kolossee, ich lese uns ein Wort aus dem Kolosser 2. Sagt er so, Kolosser 2, Vers 5. Denn obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Ein Zeugnis. Er sagt Paulus so, ich bin ja nicht unter euch, aber bin doch im Geist bei euch. Und er freut sich über ihre Ordnung, dass alles in Ordnung ist. Nicht nur die Stühle gerade stehen im Haus Gottes, aber dass alles in Ordnung ist. Und die Festigkeit eures Glaubens sieht er. Und er sieht nur, dass sie Jesus Christus angenommen haben und führen ein Leben mit ihm, mit Christus. Es ist ein Leben, welches in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Da ist alles in Ordnung und Jesus Christus hat Platz da, genug und ein Leben führen mit ihm. Das sieht Apostel Paulus, es ist ein geordnetes Leben. Ein Leben, welches Gott gegeben ist. Ich denke jetzt, als Jesus gekommen ist und Lazarus gestorben ist, ja, und dann kommt er und im Menschen begegnen ihn, ihm wird gesagt, er ist gestorben. Und dann sagt Jesus so, kommt, lasst zu ihm gehen, oder Lazarus, zum Grabe gehen. Aber die Jünger verstehen das anders. Sie wissen, Lazarus ist gestorben und jetzt kommt etwas. Und sagt er, es heißt Thomas der Zwillinge, einer, sagt so, kommt, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Geschwister, was sagt uns dieses Wort? Lasst uns mitgehen mit Christus und mit ihm sterben. Was hat denn Thomas damals erfasst? Er wollte jetzt in diesem Moment mit Christus sterben. Wenn jetzt Christus geht und er muss sterben, aber er will jetzt mit ihm sterben. Geschwister, es ist ein geordnetes Leben heute. Mitgehen mit Christus und sterben mit ihm. Sterben der ganzen Welt, sterben der ganzen Bosheit und Unrecht. Und wir haben gehört, das Einleitungswort, eigentlich ein Wort, welches uns zur Seligkeit ausreichen wird, das einzuhalten. Ein Wort, welches eigentlich zeigt, der Herzenszustand, ein geordnetes Leben, ein Leben, welches in Ordnung ist vor dem Herrn. Sterben mit Christus, mit ihm zu gehen. Geschwister, nur ein Mensch ist bereit, sterben mit Christus, auch natürlich, der ein geordnetes Leben hat. Nicht der, was sagt, ich diene Gott, nicht der, was spricht, nicht der, wo vielleicht etwas vorzeigen kann. Aber das innere, das tiefe innere Herz ist mit Christus erfüllt. Und so sagt Thomas, lasst uns gehen. Ich will noch kurz anführen, wir wissen als Paulus, in Apostelgeschichte lesen wir, der Prophet Agabus heißt es, er sagt vor, dass Paulus gehen wird nach Jerusalem, wenn er dorthin geht, dass er viel Trübsal leiden wird, dass er gebunden wird, dass er eigentlich gefangen genommen wird. Und was sagt Paulus auf das? Ich habe keine Angst. Er sagt, ich habe keine Angst, und wenn auch ich sterben muss für Christus. Sein Leben war in Ordnung. Es war ein geordnetes Leben. Und Geschwister, so eine Seele kann sagen, ich habe keine Angst, wenn ich jetzt die Botschaft bekomme, bestelle dein Haus, ordne dein Leben, denn du musst gehen. Du wirst nicht bleiben. Es sind so viele Gedanken. Als wir das lesen, noch uns kurz ein Wort aus der Vorlesung, aus 1. Petrus 3. Aus 1. Petrus 3 und dann sagt so, im Kapitel 15 Apostel Petrus, heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Das ist eine. Und das kommt. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Heiligt Jesus Christus in eurem Herzen und seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Sagt Apostel Petrus auch hier, nicht wann die Frage kommt, nicht wann es vielleicht wir uns vorstellen könnten, irgendwann später, wann soll das geschehen? Jede Zeit bereit, jede Zeit. Und ich erinnere mich noch ein Psalmwort, das sagt Psalmist so, mein Gott, mein Herz ist bereit. Mein Herz ist bereit von dir, vor dir glaubt Psalm 57. Und so, Geschwister, gebe uns der Herr Gnade auf diesen Ruf, den er geben wird einstmal. Bereite dich vor. Vielleicht hat jemand die Gnade, das noch mitzubekommen und die Möglichkeit, es noch zu tun, aber vielleicht auch nicht. Wir haben letzte Woche mitbekommen, eine Beerdigung in Pforzheim. Wie traurig, ja? 40 Jahre und plötzlicher Tod, aber was traurig macht, man wusste, dass man nicht lange leben wird. Eigentlich die gleiche Botschaft hat diese Seele gehört, aber nichts getan. Möge der Herr uns Gnade schenken, mir besonders auch, dass wir bereit sein mögen, unser Leben in Ordnung ist. Welche Freude ist im Himmel, wenn eine und die zweite und die zehnte Seele noch in Ordnung kommt. Welche Freude herrscht, wenn solch eine Seele vor den Toren des Himmels stehen würden und freuen sich, dass man hereinkommen darf. Wo frei ist, wo voll mit Liebe. Aber Geschwister, man kann nicht dort plötzlich die Liebe im Herzen haben, wenn man sie hier noch nicht hat. Wenn man hier noch einander nicht vertragen kann, wenn man hier einander nicht trägt, wenn man hier einander nicht vergibt, kann man es dort auch nicht. Man kommt zu dem Tor gar nicht. Es wird versperrt sein. Gott, schenke uns Gnade, Geschwister, dass wir, sage ich so, einfach uns alle dort treffen würden, an diesem Tor. Alle, die wir da sind, und viele andere, an diesem Tor uns treffen würden und umarmen mögen. Gott segne uns alle. Amen.